ARD Sounds.
Ich habe kaum Luft bekommen. Mein Puls war so hoch, dass die Ärzte sich Sorgen gemacht haben. Dann haben sie mir gesagt, dass, wenn es mir nicht besser geht, sie mich in ein künstliches Koma versetzen müssen.
Ihr hört es, bei uns geht's heute um einen Fall, der bei den Ärzten große Sorgen ausgelöst hat. Sorgen um das Leben von Goldi. Ihr Körper droht, in eine Art Shutdown zu gehen. Kreislauf, Organe, Blutwerte, alles ist kurz davor zu kollabieren. Und das bedeutet Showdown für Goldis Ärzte. Sie müssen unter höchstem Zeitdruck herausfinden, was der 20-Jährigen fehlt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Diagnose, dem Medizin-Krimi-Podcast in der ARD Sounds App. Ich bin Anke Christians, Medizinredakteurin beim NDR und führe euch hier im Podcast durch die Geschichte und habe heute wieder meinen Kollegen Volker Prickelt eingeladen, der Goldi kennengelernt, ihren Fall recherchiert und mit allen Beteiligten gesprochen hat. Hallo Volker.
Hallo Anke, ich freue mich wieder sehr, hier zu sein.
Für alle von euch, die heute vielleicht zum ersten Mal einschalten, bei uns geht es alle zwei Wochen um einen spannenden medizinischen Fall, um Menschen, die unter rätselhaften Symptomen leiden, die wie bei Goldi manchmal aus dem Nichts kommen, und um Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der Ursache fahnden. Und ich spoiler schon mal, dieses Mal ist der Fall wirklich eine unfassbar harte Nuss. Wenn euch diese Folge gefällt, dann folgt uns gerne, dann verpasst ihr keine neue. Volker, du beschäftigst dich ja jetzt schon seit über 16 Jahren für Abenteuerdiagnose mit teilweise sehr dramatischen Fällen, in denen es um Leben und Tod geht. Wie ist das? Nehmen dich diese Schicksale immer noch genauso mit wie beim ersten Mal?
Ja, absolut. Also in diesem Fall war es natürlich auch was Besonderes, wenn ein junger Mensch von heute auf morgen, also fast aus dem Leben gerissen wird, ziemlich brutal, dann hat so ein Fall eine noch größere Dramatik. Und zudem finde ich es, und das werden wir, glaube ich, beide gleich noch merken, auch spannend und berührend, wie Goldis Familie mit einer sehr, sehr besonderen Situation umgegangen ist.
Fangen wir gleich an mit der Hauptperson des heutigen Falls. Was kannst du uns über Goldi erzählen?
Also sie selbst hat das im Interview so treffend beschrieben und daher bekommt sie auch jetzt das erste Wort.
Also ich wohne in Hamburg, meine Eltern kommen aus Ghana und ja, also ich wurde auch hier in Deutschland geboren, war ganz normal in der Schule auf dem Gymnasium, habe mein Abitur gemacht und 3 Semester lang BWL studiert. Also ich war die gesündeste Person in der Familie. Ich war nie wirklich krank, wenn, dann nur was Kleines. Und ja, also ich war immer topfit, habe auch viel Sport gemacht, alles drum und dran.
Okay, Goldi ist also Anfang 20?
Mhm.
Und lebt ein typisches Studentenleben.
Genau. Und im Frühjahr 2025 ist sie mit ihren Freundinnen unterwegs und sie besuchen den Hamburger Dom.
Okay, für alle Nicht-Hamburger, das ist keine Kirche, sondern ein Jahrmarkt mit den üblichen Fahrgeschäften und sehr, sehr vielen leckeren Dingen, mit denen man sich den Magen vollschlagen kann. Ich bin ja Team Schmalzkuchen. Und du?
Also was Süßes angeht, wäre ich, glaube ich, dann eher so Team gebrannte Mandeln, aber unbedingt vorher eine Currywurst. Also egal. Also in was für einem Team Goldi ist, also das habe ich sie leider nicht gefragt, aber als sie spät abends nach Hause kommt, sie wohnt noch bei ihrer Familie und in der Wohnung leise in ihr Zimmer tapst, da ist irgendetwas ganz anders als sonst und zunächst einmal spürt sie starke Kopfschmerzen.
Dann war da so ein Gefühl von Stechen unter der Brust. Und es hat wirklich nicht aufgehört. Also ich konnte durch diese Schmerzen nicht schlafen.
An ihrer Stelle hätte ich wahrscheinlich erstmal gedacht, gut, vielleicht hast du ein alkoholisches Getränk zu viel getrunken, plus dann Freefall Tower, plus ein Pfund gebrannte Mandeln. Wäre ja eine plausible Erklärung für Kopfschmerzen und auch so ein Stechen hinterm Brustbein kann ja durchaus mal Sodbrennen sein.
Ja, das mag sein, aber irgendwie trifft sie das alles so auf einmal und alles zu heftig. Und Cresta, eine ihrer jüngeren Schwestern, die bekommt das noch in dieser Nacht mit und schaut sofort nach, was mit Goldi eigentlich los ist.
Aber als ich dann gesehen hatte, dass sie auch dabei geweint hatte, da dachte ich mir so, okay, da stimmt irgendwas nicht, weil Goldi ist eine Person, sie weint eigentlich gar nicht. Und wenn sie weint, dann versucht sie das auf jeden Fall zu vertuschen.
Wie geht's ihr denn am nächsten Tag? Wenn der erste Verdacht war, dass vielleicht ein etwas wilder Abend auf dem Dom dahinter steckt, dann müsste sich das ja am nächsten oder spätesten übernächsten Tag auch gelegt haben.
Ja, das ist aber leider nicht so. Also die Schmerzen bleiben, sie verlagern sich in Richtung Bauch und Unterleib. Und als sie auch eine zweite Nacht überhaupt nicht schlafen kann und als es auch tagsüber nicht besser wird, also die Kopfschmerzen eigentlich permanent da sind und Goldi dann auch noch Fieber bekommt, da wählt ihr besorgter Vater die 112.
Fieber zeigt, dass das Immunsystem gegen irgendeine Bedrohung vorgeht, zum Beispiel eine Entzündung oder eine Infektion mit Viren oder Bakterien.
Ja, und tatsächlich ist das Wohnzimmer der Familie Yeardom plötzlich voll mit Menschen in rot-weißen Anzügen. Goldi liegt auf der Couch, ein Notarzt spricht mit ihr, fragt nach den Symptomen. Ein anderer Rettungssanitäter packt das Blutdruckmessgerät aus, der nächste misst Goldis Temperatur.
Die war unauffällig, also ein bisschen hoch, aber jetzt nichts Schlimmes. Ja, also wenn ich sage, ich habe Schmerzen, dann können die das ja nicht wirklich also bestätigen oder mir irgendwie sagen, was das Problem ist. Und deswegen konnten die nicht viel machen, außer mir irgendwie sagen, dass ich zum Hausarzt soll und Medikamente nehmen soll.
Der Notarzt hat also den Eindruck, dass offenbar keine akute Gefahr besteht. Und mit Medikamenten meint er wahrscheinlich fiebersenkende Schmerzmittel, sowas wie Ibuprofen. Haben die denn geholfen?
Nee, so wie sie sich erinnert, überhaupt nicht. Am nächsten Morgen geht es dann auch tatsächlich zum Hausarzt der Familie. Und als Goldi ihm die Kopfschmerzen beschreibt, da vermutet der Migräne und verschreibt Migränetabletten. Aber auch die helfen leider gar nicht. Am nächsten Tag kommt dann plötzlich noch was anderes da hinzu, heftiger, blutiger Durchfall. Außerdem hat Goldi weiterhin unerträgliche Unterleibsschmerzen und ihr ist übel. Und deshalb bringt Goldis Vater seine Tochter dann doch in die Notaufnahme eines nahegelegenen Krankenhauses, und zwar ins St. Adolf-Stift Rheinbeck.
Jetzt diese Symptomkombi, Durchfall, Bauchschmerzen zusammen mit erhöhter Temperatur, das legt ja schon nahe, dass irgendwas mit Goldis Magen-Darm-Trakt nicht stimmt. Ich würde da auf eine akute Magen-Darm-Infektion tippen. Da gibt es ja richtig fiese Erreger, sowas wie Salmonellen, Campylobacter, EHEC. Und sowas kann ja auch junge, gesunde Menschen wie Goldi erwischen.
Ja, ja, auch wenn sie sich selbst als das gesündeste Familienmitglied bezeichnen. Aber inzwischen sind natürlich Goldis Eltern total alarmiert. Ihre Mutter geht alles durch im Kopf, was an dem Abend auf dem Dom passiert sein könnte, an dem ihre Tochter mit den Freundinnen unterwegs war.
Und dann habe ich gesagt, vielleicht hast du was deine Trinken so gelassen und hat jemand dir vergiftet oder so. Es kamen viele Gedanken in den Kopf und sie meint, nein, Mama, es ist nicht so. Ich fühle mich einfach nicht gut. Es kann nicht sein. Es passiert was, aber ich weiß es nicht, was ist mir los ist.
Diese Sorge von Goldis Mutter, die kann ich gut nachvollziehen. Leider gibt es ja immer wieder solche Fälle, in denen junge Frauen dann zum Beispiel K.O.-Tropfen in den Drink gemischt bekommen. Aber die Symptome sind dann eigentlich anders. Ne? Da kommt es eher zu Benommenheit oder Bewusstlosigkeit oder die Muskeln gehorchen plötzlich nicht mehr. So oder so ist es aber natürlich total wichtig und richtig, dass die Ärzte in der Notaufnahme sich Goldi gründlich anschauen und eine Erklärung finden.
Ja, und so ist das auch im Krankenhaus Rheinbeck. Wird Goldi in der Notaufnahme untersucht, also erstmal eine Befragung, dann körperliche Untersuchung, Blut- und Urinproben und auch eine Ultraschalluntersuchung des Bauches. Und so erinnert sich Goldi daran.
Also meine Temperatur wurde gemessen, mein Blut wurde abgenommen und da hat man zum ersten Mal gesehen, dass die Werte ein bisschen komisch aussehen.
Was meint sie hiermit komisch? Was für Werte waren da auffällig?
Na, das habe ich auch den Viszeral- und Thoraxchirurgen Ating Vatasi gefragt, der damals im Krankenhaus wegen Goldis heftiger Bauchschmerzen sofort dazugezogen wurde.
Sie hatte in der Urinprobe Hinweise für einen Harnwegsinfekt, aber vor allem im Blut stark erhöhte Entzündungswerte, vor allem das CRP, das sogenannte Entzündungseiweiß, war mit 480 schon sehr, sehr stark erhöht, viel stärker, als man das in ihrem Zustand vermutet hätte.
Okay, das sind ja schon mal zwei spannende Indizien. CRP steht für C-reaktives Protein, das ist ein wichtiger Entzündungswert im Blut. Und was jetzt wichtig für euch ist, um diesen Befund einschätzen zu können, bei Gesunden liegt der CRP-Wert unter 5. Wenn er auf 50 bis 100 steigt, gilt das schon als deutlich erhöht und ist häufig ein Anzeichen für eine schwere bakterielle Infektion. Und Werte über 300, so wie bei Goldi, sind ein deutliches Alarmzeichen. Und die entscheidende Frage für die Ärzte ist natürlich, was für ein bakterieller Erreger steckt dahinter und wo sitzt diese Infektion?
Also die erste Theorie der Ärzte in Rheinbeck ist, Goldi hat eine Harnwegsinfektion mit Bakterien und die könnten natürlich über die Blase bis ins Nierenbecken hochgewandert sein.
Und unter dem Verdacht auf eine Pyelonephritis, also eine Nierenbeckenentzündung, wurde sie zunächst dann in der urologischen Klinik aufgenommen zur Antibiotikatherapie.
Das Gefährliche an so einer Nierenbeckenentzündung ist, dass die Erreger von der Niere aus auch in die Blutbahn gelangen können. Und dann können sie sogar eine Sepsis auslösen, also eine Blutvergiftung.
Ja, du sagst es. Genau das war die Befürchtung bei Goldi.
Hier vielleicht nochmal ein Mini-Recap. Eine Sepsis ist eine lebensbedrohliche Fehlreaktion des Körpers auf eine Infektion. Ihr könnt euch das so vorstellen, der Körper löst dann quasi alle Bremsen und es kommt zu einer unkontrollierten Entzündung, bei der Organe geschädigt werden und auch der ganze Kreislauf zusammenbrechen kann. Ganz typische Symptome sind hohes Fieber, Verwirrtheit, Schüttelfrost, Herzrasen. Wie gehen die Ärzte denn bei Goldi mit diesem Verdacht weiter um?
Ja, als Wichtigstes sehen sie an, zunächst mal die bakterielle Infektion zu stoppen. Und deshalb bekommt Goldi sofort Breitbandantibiotika verschrieben, die gegen viele verschiedene Bakterien wirken. Und parallel suchen die Ärzte dann mit Ultraschall und auch einem MRT nach Infektionsherden. Und tatsächlich sind dabei kleine Flüssigkeitsansammlungen rund um beide Nieren zu sehen.
Was zu dieser Arbeitsdiagnose einer Nierenbeckenentzündung passen könnte.
Stimmt, aber in Goldis ersten 3 Tagen im Krankenhaus wird schnell klar, sie spricht auf die Antibiotikatherapie nicht an. Und die Hoffnung war halt, dass dieser hohe CRP-Wert absinkt. Aber was stattdessen passiert ist, das hat Atingwa Tasi mir so geschildert.
Allerdings stiegen die Entzündungswerte kontinuierlich an. Vor allem das Entzündungseiweiß, aber auch ein weiterer Wert, PCT-Procalcitonin, war auffällig erhöht und die Thrombozytenzahl, also die Blutplättchen, waren auffällig niedrig und wurden immer weniger, so dass man sich mit der Diagnose noch nicht zufrieden geben konnte. Und an diesem 4. Tag änderte sich zum ersten Mal der Ultraschallbefund und da war auf einmal sehr viel Flüssigkeit, freie Flüssigkeit in der Bauchhöhle und die Gallenblase schien entzündet zu sein.
Okay, das spricht also jetzt nicht mehr so sehr für ein Infektgeschehen an den Nieren, sondern für ein Problem an einer ganz anderen Stelle.
Also mein Eindruck war, dass die Ärzte zu diesem Zeitpunkt schon ins Zweifeln und Rätseln gekommen sind. Währenddessen liegt Goldi in ihrem Krankenzimmer auf der urologischen Station und versucht einfach nur zu begreifen, warum sie sich von jetzt auf gleich schwer krank fühlt. Und immer wieder schnappt sie so Fachbegriffe auf, die googelt sie dann auf dem Handy und spürt auch irgendwie, dass die Ärzte nicht genau wissen, was ihr fehlt und bekommt verständlicherweise immer mehr Angst. Und in dieser Zeit ist der Kontakt mit Dr. Tasi für sie so wichtig und im Gespräch mit mir hat sie dann noch immer wieder betont, dass er sich damals viel Zeit für sie genommen hat und sie mit seiner ruhigen Art beruhigt hat.
Dann kam Dr. Tasi rein und hat mich wirklich, ich sag mal, ausgefragt und sich auch wirklich Gedanken gemacht von A bis Z, was denn jetzt sein könnte.
Deshalb ist die Medizin auch keine strenge Wissenschaft, sondern auch eine Kunst. Und es ist wichtig, wie ich finde, gegenüber Patienten auch ruhig zu bleiben, gerade in schwierigen Fällen.
Jetzt geht es ja nach wie vor um die Frage, ist es eine Infektion? Wo sitzt der Infektionsherd? Der Ultraschall hat Flüssigkeit im Bauchraum gezeigt, Anzeichen für eine entzündete Gallenblase. Dabei verstopft meistens ein Gallenstein, ein Gallengang und dadurch staut sich die Gallenflüssigkeit und es können sich Bakterien ansiedeln. Das wäre also ein denkbarer Infektionsherd.
Aber Atingwa Tasi, der zweifelt an dieser Theorie, denn bei einer akuten Gallenblasenentzündung, da gibt es eine ziemlich einfache Untersuchung.
Dabei drückt der Arzt auf den rechten Oberbauch unter dem Rippenbogen so ganz in die Tiefe, während der Patient einatmet. Wenn Goldis Gallenblase entzündet wäre, dann müsste sie bei diesem Tastmanöver einen Schmerz spüren, einen ziemlich extremen Schmerz und den Atem anhalten. Das nennen Ärzte dann Murphy-Zeichen.
Murphy-Zeichen. Das zeigt Goldi aber nicht. Und auch ihr Alter passt nicht zu dem Verdacht. Sie ist eigentlich viel zu jung. Die Ärzte diskutieren darum lange, wie sie weiter vorgehen wollen.
Wir haben überlegt, interdisziplinär auch eine explorative Laparoskopie durchzuführen. Das ist ein minimalinvasiver Eingriff, in dem man nicht primär das Ziel einer Behandlung hat, sondern Informationsgewinn. Man erweitert die Diagnostik um eine schonende Operation, um mögliche Ursachen zu suchen und andere auszuschließen.
Ich finde das ja auch so ein schönes Wortungetüm, explorative Laparoskopie.
Stimmt.
Das meint, Ärztinnen oder Ärzte schauen mit einer kleinen Kamera in den Bauchraum, um die Ursache von Beschwerden zu finden. Das ist ein minimalinvasiver Eingriff. Dafür werden 3 kleine Schnitte in den Bauch gemacht, für die Kamera und für 2 Instrumente.
Und mit Hilfe dieser Kamera sieht sich Ating Batasi, also Goldis Bauchhöhle und verschiedene Organe an. Und seine Zweifel bestätigen sich. Die Gallenblase sieht eigentlich ganz normal aus, also nicht entzündet. Er schaut sich auch den Blinddarm an, Dünndarm, Dickdarm, Leber, Milz, Bauchfell, aber nirgendwo gibt es Anzeichen einer Entzündung. Zu sehen ist allerdings wie im Ultraschall viel freie Flüssigkeit. Zu viel freie Flüssigkeit. Und da ist dann für den Chirurgen immer interessant, welche Farbe hat die? Ist sie zum Beispiel trübe oder blutig? Und bei Goldi ist die Flüssigkeit klar. Auch das spricht gegen eine Entzündung.
Und das bedeutet, diese Überlegung, da gibt es eine Infektion im Bauchraum, die ist damit vom Tisch. Mhm. Und es fehlt weiterhin die zündende Idee, was Goldi eigentlich fehlt. Und was zu dieser Kombi aus Bauchschmerzen, Wasser im Bauch, diesen extrem erhöhten Entzündungswerten und dem Abfall der Blutplättchen steckt.
Ja, und plötzlich arbeiten auch Goldis Nieren auf einmal nicht mehr richtig. Sie produzieren kaum noch Urin.
Und das kann sehr schnell sehr gefährlich werden, weil die Organe dann auch ihre lebenswichtige Filterfunktion verlieren und sich Wasser und Giftstoffe im Körper ansammeln.
Also Ating Batasi und seine chirurgischen Kollegen diskutieren den Fall nochmal mit den Intensivmedizinern, mit Internisten, mit Gastroenterologen, Hämatologen, Onkologen, Nephrologen. Und dabei kristallisiert sich dann ein neuer Verdacht heraus.
Insgesamt, wir hatten ja zu diesem Zeitpunkt die Überlegung zusammen mit den Internisten, dass die Erkrankung aus dem Kreis der Autoimmunerkrankungen stammen könnte. Vor allem mit dem ständigen Abfall der Blutplättchen. Und hinzu kam auch ein akutes Nierenversagen. Und wir hatten den Eindruck, es ist eine sehr seltene Systemerkrankung und könnte jederzeit lebensbedrohlich werden. Wir hatten den Eindruck, die Ruhe vor dem Sturm zu beobachten. Dann hatten wir überlegt, sie eben in eine sehr spezialisierte Klinik zu verlegen, wo solche Fragen dann schneller und besser abgeklärt werden können.
Die Ruhe vor dem Sturm, das ist schon, finde ich, ein sehr bedrückendes Bild, das er hier zeichnet. Goldi hat sich damals bestimmt schon mitten im Auge des Orkans gefühlt.
Ja, und das ging jetzt erstmal richtig los. Also sie hat mir erzählt, dass die Verlegung, die Fahrt mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Lübeck für sie eine richtige Qual war. Zum einen körperlich. Sie hat immer noch extrem starke Bauchschmerzen, aber vor allen Dingen auch psychisch. Die riesige Angst, was da gerade mit ihr passiert, die muss ihr im Gesicht gestanden haben.
Also ich wurde direkt über den Noteingang ins UKSH gebracht und war dann erstmal die ersten paar Tage einfach nur am Weinen.
Klar, diese Verlegung nach Lübeck, das bedeutet für Goldi ja auch, ihre Familie ist jetzt viel, viel weiter weg und sie ist allein und das in so einer traumatischen Situation.
Und sie kommt natürlich sofort auf die Intensivstation. Und jetzt lernen wir die beiden Ärzte kennen, die dort die erste Visite bei ihr machen.
Also mein Name ist Tobias Graf. Ich bin oberärztlicher Leiter eines Intensivbereichs im UKSH in Lübeck und betreue dort sehr viele Patienten in der Intensivmedizin.
Also ja, mein Name ist Ole Hudovenz. Ich bin Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie, arbeite in der Nephrologie des UKSH am Campus Lübeck.
Und inzwischen, hat er mir erzählt, ist er auch Facharzt für Nephrologie, hat er mir noch vor ein paar Tagen geschrieben.
Na, da gratulieren wir doch. Ole Hudovenz wurde bei Goldi hinzugezogen, weil ihre Niere zu dem Zeitpunkt ja schon nicht mehr richtig gearbeitet haben.
Und deshalb wurde auch schon in den ersten Tagen in Lübeck entschieden, dass Goldi an die Dialyse muss.
Also an eine Maschine, die das Blut reinigt und die Filterfunktion der Nieren ersetzt. Das ist lebensrettend, aber körperlich und psychisch kann das auch ganz schön belastend sein. Gerade für eine 20-Jährige.
Ja, klar. Also das war für Goldi, war das ein Horrorszenario, also wie aus dem Nichts. Und natürlich studieren die Ärzte als erstes die Befunde aus Rheinbeck. Und da steht akute Nierenschädigung, schwere Thrombopenie und Verdacht auf eine thrombotische Mikroangiopathie.
Um aus diesen Fachwörtern auch ein bisschen was Verständlicheres zu machen. Eine thrombotische Mikroangiopathie, das ist dieser seltene Krankheitskomplex, den die Rheinbecker Ärzte im Verdacht hatten. Dabei bilden sich Blutgerinnsel in den kleinen Blutgefäßen, vor allem in den Nieren. Die Folge ist Nierenversagen. Und durch diese Blutgerinnsel werden außerdem so viele Blutplättchen, also Thrombozyten, verbraucht, dass es da zu einem Mangel kommt. Das passt beides ja erstmal sehr gut zu Goldis Symptomen. Aber es müssen auch noch mehr Kriterien erfüllt sein für eine sichere Diagnose.
Und genau das haben die Ärzte sofort mit Bluttests überprüft und waren sich danach ziemlich sicher, dass das eben nicht Goldis Grundproblem ist. Also müssen sie mit ihrer Fahndung wieder bei Null starten und nach wie vor steht die Gefahr einer Sepsis im Raum. Und für die beiden Mediziner, die ja jeden Tag auf der Intensivstation mit schwerkranken Patienten zu tun haben, ist sofort zu erkennen, Goldis ganzer Körper steht extrem unter Stress. Und Ole Hudewens hat seine Eindrücke so formuliert.
Man konnte im Prinzip zugucken, wie verschiedene Organsysteme, ich sag mal, ihren Geist aufgegeben haben. Sie hat Luftprobleme bekommen, dass sie respiratorisch schlecht geworden ist. Sie hat Nierenprobleme entwickelt. Im Bauch hatte sie weiterhin diese Bauchschmerzen. Sie hatte Durchfälle und es sind zusätzlich auch klinisch nachweislich Lymphknotenschwellungen in den Achseln vor allem nachweisbar gewesen. Und das Ganze ohne, dass wir einen Infektfokus hatten. Das heißt, wir standen da auf der Intensivstation im Rahmen unserer morgendlichen Routinebesprechung mit Dr. Graf und der Intensivstation und sagten relativ schnell, irgendwas passt hier nicht.
Puh, also wirklich Start bei Null. Einiges passt zu einer Sepsis, aber die gibt's eben nicht ohne Infektion mit einem Erreger. Und danach wurde in Rheinberg ja auch schon gesucht, ohne Erfolg.
Ja, und trotzdem wollen Tobias Graf und Ole Hudewens dieser Spur nochmal nachgehen. Vielleicht ist es ja ein seltener Keim. Und zum einen suchen sie nochmal ultragründlich nach einem Entzündungsherd.
Wir haben also sehr, sehr, sehr viel sozusagen Bildgebung gemacht. Wir haben wirklich auch spezielle Herzuntersuchungen gemacht, um zu gucken letztendlich, ob es dort irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Der gesamte Körper ist eigentlich einmal auf den kompletten Kopf gestellt worden. Und bis auf diese auffälligen Lymphknoten war eigentlich nicht viel vorhanden, leider.
Ja, und zum anderen versuchen sie, den Erreger im Labor dingfest zu machen.
Wir haben extrem viele Blutkulturen abgenommen. Wir haben, sofern der Urin, der noch rauskam, auch Urinkulturen untersucht. Wir haben verschiedene bakterielle PCRs, virale PCR-Untersuchungen und Serologien auf ganz, ganz verschiedene Keime durchgeführt.
Du hast mir hier ja mal eine Übersicht mitgebracht, an welches, ich sag mal, Erregerspektrum die Ärzte da gedacht haben. Und die Liste ist echt lang.
Richtig
da
lang,
stehen
ja
zum Beispiel drauf Hepatitis-Viren, Hantaviren, Leishmanien, Leptospiren, Aspergillus, das ist ein Pilz und.
Sie haben sogar eine Probe von dem Wasser in Goldis Bauch entnommen und auf Erreger untersucht, aber keiner dieser Tests schlägt an. Und gleichzeitig geben die Ärzte Goldi weiter hochdosierte Antibiotika. Dazu nochmal Ole Hudewens.
Wir haben in der Summe 10 anti-infektive Therapien bei der Patientin durchversucht und es passierte eigentlich nichts mit ihren Entzündungs- oder Infektwerten, sodass wir da mit den Angehörigen schon auch ganz realistisch kommuniziert haben und gesagt haben, wir versuchen alles, was geht und wir werden alle Disziplinen dazu holen. Wir besprechen diesen Fall mit allen Kollegen oder Kolleginnen.
Wenn er das so formuliert, mit den Angehörigen ganz realistisch kommuniziert, dann spricht da für mich aus diesen Worten schon auch eine sehr große Sorge. Wie war das in dieser Situation für Goldis Familie, Volker?
Naja, die waren ja total durch den Wind. Also Vater, Mutter, Geschwister haben sich dann abgewechselt. Irgendjemand ist von nun an eigentlich immer unterwegs, von Hamburg nach Lübeck. Und das ist eine ganz schöne Strecke.
Sie so zu sehen in so einem Zustand war, das war nicht leicht. Und dann aber auch zu hören von Ärzten, die Chance, dass sie das nicht überlebt, ist halt auch noch da und sie ist groß. Und das nimmt einen mit.
Ja, klar. Volker, ich finde, wir sprechen ja hier oft gar nicht so sehr drüber, wie sehr so eine Situation nicht nur die kranke Person, sondern auch die Angehörigen belastet, extrem seelisch belastet. Viele erleben natürlich in so einer Zeit ganz intensive Ängste, eine große Hilflosigkeit und natürlich auch so einen Verlust von Kontrolle. Was war denn dein Eindruck bei deinen Gesprächen? Wie ist Familie Yadom damit umgegangen?
Also so wie mir das die Mutter und auch die Schwester erzählt haben, war natürlich die Angst riesengroß. Aber irgendwie war da trotz allem so ein ganz sicherer Glaube vorhanden. Also dass die Ärzte, die sie auch als sehr engagiert erleben, am Ende dann doch fündig werden. Und die Familie hat natürlich versucht, die Ärzte bestmöglich zu unterstützen bei ihrer Fahndungsarbeit, immer wieder Fragen beantwortet. Zum Beispiel, ob sich Goldi vielleicht bei einer Fernreise infiziert haben könnte.
Wir hatten vielleicht auch vermutet, dass möglicherweise sozusagen auch mit Kontakt sozusagen auch mit Verwandten möglicherweise was gesehen ist, die möglicherweise aus Westafrika stammen. Das war eine Idee zumindest irgendwie, dass wir zumindest an seltene infektiologische Erkrankungen denken, die in Mitteleuropa nicht so häufig sind. Aber letztendlich war das alles ausgeschlossen.
Also weiter als München war ich wirklich nicht.
Frau Yadom hatte sozusagen ihren Wohnort nicht verlassen. Und damit war sozusagen auch unsere ganze infektiologische Idee in sich zusammengefallen. Das heißt, wir mussten nach was anderem suchen.
Ja, nach was anderem als einer Infektion. Und keine Infektion heißt ja auch, dass das auch keine Sepsis sein kann bei Goldi. In welche neue Richtung denken Tobias Graf und Ole Hudovens jetzt?
Nur die beiden haben mit Blick auf Goldis auffällige Blutwerte relativ schnell dann auch überlegt, ob es sich um eine bösartige Erkrankung handeln könnte.
Wenn ein junger Patient oder eine junge Patientin mit einer ganz, ganz akuten Klinik kommt, mit vielen Organsystemen, die betroffen sind, ist einfach eine bösartige Erkrankung, also vor allem eine Leukämie, eine Lymphomerkrankung aus dem blutbildenden Mark, etwas, über das man nachdenken muss. Und die können sich extrem gut tarnen, um das mal so zu sagen.
Und um so eine Tarnung auffliegen zu lassen, muss man dann dort nachschauen, wo die Blutzellen gebildet werden, im Knochenmark, und muss dort nach krankhaften Veränderungen suchen.
Und genau aus diesem Grund lassen Ole Hudovens und Tobias Graf gemeinsam mit den Kollegen aus der Hämatologie bei Goldi eine Knochenmarkpunktion machen. Und die Probe wird im Labor von Pathologen untersucht, und da gab es so den ersten diagnostischen Aha-Moment, wie mir Ole Hudovens erzählt hat, denn in Goldis Knochenmark hat der Pathologe auffällige Veränderungen gefunden. Zum einen eine Myelofibrose.
Das bedeutet, ganz einfach erklärt, gesundes Knochenmarkgewebe wird durch faseriges Bindegewebe ersetzt.
Und zum anderen gibt es in Goldis Knochenmark ähnliche Veränderungen, wie sie bei einer bösartigen Erkrankung vorkommen, einem myelodysplastischen Syndrom.
Auch das übersetze ich nochmal. Das ist eine Erkrankung, die in aller Regel ältere Menschen trifft. Dabei sind Zellen im Knochenmark genetisch verändert und stellen keine gesunden Blutzellen mehr her.
Und als wir das sozusagen hatten, kratzten wir uns natürlich alle wieder sehr am Kopf. Warum hat die Patientin, die so jung ist, plötzlich eine Erkrankung, die in dem Alter nicht sehr typisch ist?
Also auch das wieder ein unerklärlicher, ein widersprüchlicher Befund. Wie die Ärzte vorhin ja schon gesagt haben, irgendwie passt in diesem Fall nichts so richtig zusammen. Das war bestimmt auch für Sie eine ganz schöne Nervenprobe, denn die Ärzte stehen ja unter Zeitdruck. Goldi liegt immer noch auf der Intensivstation und Besserung ist nicht in Sicht.
Nee, leider überhaupt nicht. Also es geht ihr täglich, manchmal sogar stündlich schlechter, und in Goldis Körper sammelt sich immer mehr Wasser an, nicht nur im Bauch, sondern auch in der Lunge und im Herzbeutel oder in den Beinen.
Zu der Zeit war ich natürlich auch nicht ganz bei mir. Also ich habe wirklich sehr schlecht geatmet, ich habe kaum Luft bekommen. Mein Puls war so hoch, dass die Ärzte sich auch Sorgen gemacht haben. Dann haben sie mir gesagt, dass, wenn es mir nicht besser geht, sie mich in ein künstliches Koma versetzen müssen.
Also es geht ja im Zweifel immer sozusagen darum, dass wir Zeit gewinnen und die körperliche Schwäche, die durch die starke Entzündung in Frau Jerdams Körper hinterlegt war, die hat uns eigentlich vorangetrieben, die Beatmungstherapie zu beginnen.
Wir sind jetzt an dem Punkt, dass die Patientin invasiv beatmet ist. Sie ist an einem Nierenersatzverfahren, an der Dialyse. Sie hat eine ausgeprägte Kreislaufunterstützung von den Medikamenten und wir können eigentlich die Erkrankung für den Moment nicht benennen.
Volker, dramatischer kann man sich das eigentlich kaum noch ausmalen. Tja. Was macht das alles mit der Familie?
Naja, der Familie kommen die nächsten Wochen und Tagen also schier unendlich vor. Also Vater und Mutter wechseln sich ab und die jüngeren Schwestern sind auch stundenlang am Bett. Und Cresta, die eine Schwester, die wir eben schon gehört haben, die hat dann eine gute Idee. Wenn die Fahrt aus Hamburg nach Lübeck mal nicht möglich ist, dann soll Goldi wenigstens vertraute Klänge am Bett hören können.
Dann dachte ich mir, okay, nehmen wir mal ihre Musikbox mit und haben Lieder von ihren Lieblingskünstlern gespielt.
Eine ganz, ganz liebevolle Idee. Auch wenn Menschen im künstlichen Koma ihre Umgebung nicht mehr bewusst wahrnehmen, kann vertraute Musik wahrscheinlich trotzdem beruhigend wirken. Mhm. Lass uns zu Goldis Ärzten zurückkommen. Für die ist mittlerweile offensichtlich, dass Goldi nichts Häufiges, sondern irgendwas sehr Ungewöhnliches hat. Da sind diese Veränderungen im Knochenmark, wie sie bei dieser bösartigen Knochenmarkserkrankung MDS vorkommen. Und dazu, ihr erinnert euch, geschwollene Lymphknoten, wie sie zum Beispiel bei Lymphomen auftreten. Was machen die Ärzte denn da jetzt draus?
Ole Hudovens geht diesem MDS-Verdacht nach mit weiteren Untersuchungen, aber so richtig passt es einfach nicht. Und er will jetzt auch einen Lymphknoten mal in der Pathologie untersuchen lassen. Während Goldi im Koma liegt, biopsieren Spezialisten der Hämato-Onkologie einen von Goldis Lymphknoten. Davon bekommt sie gar nichts mit. Und der Befund aus der Pathologie ist dann leider ernüchternd. Der Lymphknoten ist entzündet, aber keine Anzeichen einer bösartigen Veränderung.
Und ernüchternd meint, das macht erstmal wieder den Anschein einer diagnostischen Sackgasse. Was nun?
Ja, jetzt machen Ole Hudovenz und Tobias Graf, etwas, was ich ganz spannend finde, sie ziehen jetzt quasi so die Schwarmintelligenz hinzu. Also für seltene Erkrankungen hat nämlich das UKSH Lübeck eine eigene Einheit, nämlich das Zentrum für seltene Erkrankungen. Und für so dramatische Fälle wie den von Goldi wurde sogar ein ganz neues eigenes Konzept entwickelt, das sogenannte Fast-Track-Verfahren, also ein Schnellspurverfahren, das helfen soll, innerhalb von kürzester Zeit möglichst viel Expertise zu bündeln, um schwierige Fälle zu lösen. Ja, und jetzt rat mal, wer dieses Konzept mitentwickelt hat.
Ja, wenn du so fragst, dann kann ich ja nur sagen, Ole Hudovenz oder Tobias Graf.
Ja, genau, sogar beide zusammen. Und zwar gemeinsam mit der Koordinatorin und ärztlichen Lotsin des Zentrums für seltene Erkrankungen. Und das ist Dr. Anne-Kathrin Ripke.
Mein Name ist Anne-Kathrin Ripke. Also es ist schon so, dass wir dann versuchen, ein Team von Ärzten ans Krankenbett zu bekommen und dort den Fall gemeinsam durchzusprechen, zu verstehen, wo sind die Fragestellungen, was ist die Problematik und was ist das, was nicht passt.
Und das ist bei Goldi ja eine ganze Menge, was nicht passt. Also das ist ein ganz toller interdisziplinärer Ansatz mit vielen Ärzten aus verschiedenen Fachrichtungen. Ihr wisst ja, sowas liebe ich.
Genau, es gucken sich jetzt Internisten, Rheumatologen, Onkologen, Pulmologen, Neurologen alle Befunde gemeinsam an und brainstormen. Und am Bett stehen dann manchmal 7 bis 9 Ärztinnen und Ärzte, die zusammen dann natürlich einen unfassbar großen Erfahrungsschatz einbringen können.
Welche neuen Ideen entstehen denn so in Goldis Fall?
Also, um jetzt nochmal bei Anne-Kathrin Ripke zu bleiben. Die bringt gleich einen ganz anderen Blickwinkel ein. Möglicherweise ist es ja eine genetische Mutation, die Goldis Immunsystem stört und autoimmune Entzündungen auslöst. Vielleicht liegt in den Genen auch die Erklärung, warum Goldis Knochenmark so auffällig verändert ist. Und um das herauszufinden, gehen Proben von Goldi und auch von ihren Verwandten zur humangenetischen Untersuchung.
Also meine Eltern haben auch Proben abgegeben, ich glaube Blutproben. Ich glaube, meine kleinen Schwestern auch.
Wenn ihr regelmäßig Abenteuerdiagnose hört, dann wisst ihr, dass in vielen unserer Fälle eine Genanalyse das diagnostische Rätsel lösen konnte. Wie ist das bei Goldi?
Na, ich glaube, das kann Anne-Kathrin Ripke besser selbst erzählen.
Also der humangenetische Befund in diesem Fall hat uns eigentlich nicht weitergeholfen. Aber wir haben damit einen großen Blumenstrauß von möglichen Differentialdiagnosen ausschließen können. Also so den Bereich der angeborenen Immundefekte, die wir vermutet hatten.
Jetzt haben sich die Ärzte von den häufigen Krankheiten schon zu den sehr seltenen, auch den genetischen vorgearbeitet und wieder keine Diagnose. Was bleibt jetzt überhaupt noch, Volker? Wir haben vorhin gehört, die Ärzte wollten mit dem künstlichen Koma Zeit gewinnen. Wie können Sie die jetzt nutzen?
Also von einem weiß ich es ganz sicher. Ole Hudovenz sitzt, wann immer er die Zeit findet, an seinem Schreibtisch und recherchiert. Und ich sehe so den Arbeitsplatz so richtig vor mir, der Tisch wahrscheinlich voll mit Fachzeitschriften, Kopien von Fachartikeln, Notizen. Und auf dem Computermonitor scrollt er durch internationale Literatur und zwischendurch macht er sich Notizen. Der Zettel sieht nach einer Weile vermutlich aus wie bei der Vorbereitung für eine medizinische Prüfung. Und immer wieder diskutiert er mit Kolleginnen und Kollegen vom Zentrum für seltene Erkrankungen.
Er hat eine exzessive Literaturrecherche zu dem Fall betrieben.
Das sagt sein Kollege, der Intensivmediziner Tobias Graf. Und nicht nur das.
Wir haben am Ende auch die Befunde versucht, über verschiedene Suchanfragen zu sagen, was kann diese Patientin noch mit haben. Haben auch da natürlich die ganzen Medien, modernen Medien mitbenutzt und gesagt, welche Symptome kriegen wir wie zusammen.
Ah, das finde ich ja super spannend. Das hören wir hier im Podcast nicht so oft von Ärzten, haben aber ein- oder zweimal schon drüber gesprochen. Mhm. Es gibt mittlerweile medizinische Datenbanken und auch KI-Anwendungen, die bei der Diagnose von seltenen Erkrankungen helfen können. Ist ja einfach so. Kein Arzt der Welt kann alle seltenen Diagnosen mit den dazugehörigen Diagnosekriterien kennen und im Gedächtnis behalten. Wohin führt denn Ole Hudovenz diese intensive Recherche am Ende?
Na, es kristallisiert sich dabei tatsächlich ein neuer Verdacht heraus. Eine entzündliche Erkrankung, die sehr selten und noch nicht lange bekannt ist. Und bei der es zu solchen Veränderungen im Knochenmark kommt, wie sie auch bei Goldi gefunden wurden. Und
bei der sich die Lymphzellen vermehren, kann entweder in einzelnen Lymphknoten auftreten oder kann in verschiedenen Lymphknoten über den ganzen Körper auftreten.
Okay, das passt also schon mal beides. Aber Volker, Goldis Lymphknoten sind von den Pathologen ja schon untersucht worden Und im Befund waren jetzt nicht die Rede von Lymphzellen, die sich vermehren.
Ja, aber da hat der untersuchende Pathologe ja auch nur auf den Lymphknoten geschaut und nicht aufs große Ganze. Und deshalb will Ole Hudovens die Proben aus dem Lymphknoten und aus dem Knochenmark noch einmal untersuchen lassen und telefoniert vorher mit dem Pathologen.
Das sind unsere klinischen Informationen zu der Patientin. Und wir haben hier wirklich Probleme. Wir stehen mit dem Rücken an der Wand bei der Patientin. Ihr müsst mit uns gemeinsam jetzt Ideen entwickeln, ob wir Lymphknoten, Knochenmark und klinische Konstellation irgendwie zusammenbekommen bei der Patientin.
Wenig später sind die Proben dann in der Pathologie des UKSH in Kiel. Und nach einigen Tagen, das dauert ja mal ein bisschen, gibt es die Rückmeldung. Tatsächlich, da zeigen sich Veränderungen, die zu dem Verdacht von Ole Hudovens passen. Zitat: LK mit plasmazellreichem Infiltrat. Das heißt, auffällige Lymphzellen, ein wichtiges Indiz. Und auch die neue Auswertung der Knochenmarkproben ist vereinbar mit seinem Verdacht.
Und haben dann am Ende von der Pathologie die Rückmeldung bekommen, nach Analyse des Lymphknotens und des Knochenmarks plus diese ganzen klinischen Informationen müssen wir die Verdachtsdiagnose eines Morbus Castlemans aussprechen. Und bei dieser Patientin im Besonderen eine Sonderform, das sogenannte Tafro-Syndrom. Da überwiegt sicherlich die Freude.
Das sagt er jetzt sehr nüchtern. Also ja. Das glaube ich gern, dass da die Freude überwiegt nach diesem Diagnosedrama. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe die ganze Zeit so ein bisschen die Luft angehalten. Und jetzt können wir alle einmal sehr tief aufatmen, denn die Pathologie sagt, Ole Hudovens hatte recht.
Ja, und vor allem umso mehr ausatmen, wenn man im Kopf hat, dass die Ärzte, dass die Eltern, die Schwestern, die Verwandten und die Freundinnen wochenlang um Goldis Leben gebangt haben.
Bevor wir jetzt gleich dazu kommen, was dieses Tafro-Syndrom ist. Morbus Castlemann wurde in den 50er Jahren zum ersten Mal beschrieben. Dabei vergrößern sich Lymphknoten und der Körper schüttet viel zu viel von einem bestimmten Entzündungsbotenstoff aus. Und zwar vom Interleukin 6. Prinzipiell gilt diese Erkrankung als gutartig und manche Menschen haben kaum Beschwerden. Bei anderen kommt es dagegen zu einer heftigen Entzündung im ganzen Körper mit Symptomen wie Fieber, Müdigkeit oder Wasseransammlungen.
Und bei Goldi handelt es sich um eine besonders aggressive Variante, die erst 2010 entdeckt wurde. Das erklärt übrigens auch, warum ihre Entzündungswerte so durch die Decke gegangen sind. Und der Name ihrer Krankheit, Tafro-Syndrom, das ist ein Akronym.
Da musst du mir jetzt nochmal nachhelfen, Volker. Was war denn nochmal gleich ein Akronym?
Ja, das ist so ein Begriff, so nennt man das, ein Begriff, der sich aus den Anfangsbuchstaben zusammensetzt. Und in diesem Fall sind es die Anfangsbuchstaben der typischen Symptome.
Okay, dann lass uns das doch kurz durchgehen. Das T steht für?
Thrombozyten, also Blutplättchen, die sind niedrig.
So wie bei Goldi. Das A steht für?
Anasarka.
Und das ist ein medizinischer Fachbegriff für starke Wasseransammlungen im Körper. Kommen wir zu F?
Das ist einfach. Fieber.
Und R?
Steht für retikuläre Fibrose.
Übersetzt, das sind das diese bindegewebigen Vernarbungen im Knochenmark. Und zu guter Letzt bleibt dann noch das O.
Für Organomegalie, also die krankhafte Vergrößerung innerer Organe, zum Beispiel in diesem Fall der Nieren.
Wahnsinn, ne? Also nachdem die Ärzte ja lange das Gefühl hatten, hier passt einfach nichts zusammen, gibt es jetzt einen Volltreffer. Wie hat Goldis Familie denn auf diese Mitteilung reagiert?
Na, ihre Mutter, die war im Interview auch noch ganz emotional und auch manchmal richtig sprachlos, bevor sie es dann auf den Punkt gebracht hat.
Das war für mich, ich war super glücklich. Ich war glücklich, ja.
Volker, wir haben ja gerade besprochen, die Erkrankung ist noch gar nicht so lange bekannt. Sie ist sehr aggressiv, aber es gibt zum Glück Therapieoptionen.
Und jetzt kommt wieder das ZSE, das Zentrum für seltene Erkrankungen, ins Spiel. Auf Initiative des ZSE versammeln sich ja Experten aus den verschiedensten Fachdisziplinen auf kurzem Weg am Krankenbett, auch wenn es darum geht, die Therapie zu besprechen. Und die Entscheidung ist, Goldi bekommt sofort Medikamente. Siltuximab und Tocilizumab, das sind Antikörper, die das Interleukin 6 blockieren.
Diesen Entzündungsbotenstoff, den ihr Körper viel zu viel ausschüttet.
Genau. Und Ole Hudovens und Tobias Graf schauen in den ersten Tagen bestimmt besonders oft bei Goldi auf der Intensivstation vorbei, um die Wirkung dieser Therapie zu überprüfen.
Nachdem wir damit gestartet haben, konnte man wirklich innerhalb von Tagen sehen, wie es von Tag zu Tag besser wurde, die Entzündungswerte. sind abgefallen. Die Nieren sprangen wieder an, die nahmen wieder ihre Arbeit und Funktion auf. Sie konnte wieder Urin produzieren. Sie musste nicht mehr beatmet werden. Sie war wieder wach.
Das waren schon berührende Momente, muss man ganz ehrlich sagen. Sie hatte meinen Namen dann aufgeschnappt und konnte sich dann immer erinnern. Da ich da mit Vornamen immer nur angesprochen werde, waren ihre ersten Worte dann Hallo Tobias. Und das war ein sehr besonderer Moment für mich.
Oh wow, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hat die Krankheit Goldis Körper ja ganz schön schwer zugesetzt. All diese belastenden intensivmedizinischen Maßnahmen, die Beatmung, die Dialyse. Sie hat sicher lange gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen.
Ja, da lag noch ein ganz schöner Weg und auch ein Kampf vor ihr. Erstmal muss man das nochmal wirklich zusammenfassen. 56 Tage lang war Goldi insgesamt im Universitätsklinikum. Mitte April ist sie da eingeliefert worden. Anfang Juli wird sie endlich entlassen mit einer kleinen Feier. Mit der Familie, ihren Lieblingskrankenschwestern und alle sind freudig gerührt, applaudieren und gratulieren. Und alle haben ja wirklich auf der Station wochenlang um ihr Leben gebankt. Und mittlerweile hat sie eine lange und erfolgreiche Reha hinter sich und die Strapazen erinnerte zur Zeit des Interviews nur noch ein Pflaster am Hals.
Also das Pflaster habe ich, weil ich beatmet wurde und weil ich so jung bin, hat man gesagt, okay, man braucht keine OP oder keinen kleinen Eingriff, um das nochmal zuzunähen, sondern man lässt es einfach zuwachsen und es hat auch geklappt. Also bis jetzt ist da nur eine kleine Narbe, aber sonst ist alles wieder gut.
Nach der Reha ging es wirklich einfach nur bergauf. Und deswegen sie jetzt so zu sehen, wie sie alleine jetzt Einkäufe tätigt oder mit ihren Mädels wieder draußen ist, macht einen schon sehr glücklich, ja.
Das war jetzt nochmal die Schwester Christa.
Genau, also die hat es nochmal auf den Punkt gebracht, es geht eben Goldi gut und bis jetzt ist sie frei von Beschwerden und gerade sucht sie sich einen neuen Ausbildungsplatz und ist sehr, sehr optimistisch.
Ja, auf jeden Fall also tolle Familie, Volker. Mhm. Dieses Tafro-Syndrom, das ist sehr selten. Weniger als einer von 1 Million Menschen erkrankt daran. Warum hat es gerade Goldi getroffen? Und damit meine ich jetzt nicht, das ist halt Schicksal, sondern was ist über die Auslöser bekannt?
Ja, gute Frage. Das gehört natürlich beim Interview mit den Ärzten immer dazu, auch diese Frage zu stellen. Aber für Tafro gibt es bislang keinen einheitlichen, gesicherten Auslöser. Und die genauen Ursachen sind auch für die Spezialisten weiterhin nicht vollständig geklärt. Idiopathisch, sagen die Ärzte dann gerne, ohne erkennbare Ursache.
Okay. Wenn ihr jetzt noch Fragen zu dem Fall habt, dann schreibt doch gerne in die Kommentare oder mailt uns an abenteuer-diagnose@ndr.de. Wir freuen uns natürlich auch sehr über Lob oder auch Kritik. Ich sag schon mal danke, Volker, dass du uns diesen spannenden, wirklich hochdramatischen Fall erzählt hast. Und zu guter Letzt, wie immer, noch ein Hörtipp. Wie stehst du so zu Philosophie, Volker?
Philosophie? Gott, da fällt mir nur hier Goethe ein, Faust. Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie. Durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nur nicht Amateur und bin so klug als je zuvor.
Guck mal, aber da haben wir doch schon ein schönes Bindeglied zwischen Philosophie und Medizin. Wir kommen hier im Podcast manchmal ja auch etwas ins medizinische Philosophieren. Wenn ihr euch gerne tiefgründig mit Themen beschäftigt, dann ist vielleicht das philosophische Radio genau euer Ding. Das ist der Philosophie-Podcast von WDR 5. Für alle, die gern selbst mitdenken. Da geht's um die großen Fragen im Leben und in unserer Zeit, mal ganz praktisch, mal überraschend und oft mit echten Aha-Momenten. Der Host Jürgen Wiebeke spricht mit spannenden Gästen und auch mit Hörerinnen. Zum Beispiel darüber, ob Krankheit nicht nur etwas ist, das weg muss, sondern auch ein Anstoß sein kann, das eigene Leben neu zu verstehen oder sogar den Begriff von Gesundheit neu zu denken. Also Denkanstöße und eine Einladung zum Mitdiskutieren. Jeden Montag gibt es eine neue Folge bei ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich war ja schwer beeindruckt, dass du dieses Goethe-Zitat so, also ohne zu stolpern, über die Lippen gebracht hast. Damit sagen wir, glaube ich, aber für heute tschüss.
Ja, genau, bevor wir jetzt ins Philosophieren kommen. Tschüss.
Tschüss.
ARD Sounds.